Ja, Nick, den freut es richtig, dass er hier so viel gutes Material auf der Aufnahme hat.
Ja, ist auch gut. Wir machen uns warm.
Das ist vielleicht unser Outtake.
Nein.
Verfremdet das, macht loopt es, delayt es und das ist dann.
Wir drei kennen das ziemlich gut hier.
Ja,
mit dem Geknittere.
Ja.
Das war so witzig.
Mhm. Oh, das müssen wir eigentlich echt nochmal machen irgendwann.
Ich freue mich wieder auf den Moment, wo ich dann halt hinter den Leuten mit so einem Dings da knistere und mir denke.
Wo du mit dem Strohhalm im Wasser rumblubberst.
Ey, ich musste jedes Mal lachen. Ich dachte mir so, ey, das ist mein Beruf, ey, scheiße.
Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Moritz,
Mo
und Johanna.
Kriege ich jetzt Ärger von Thomas. Er sagt immer, ich soll nicht sagen, dass wir Stocksteif und Prüde sind.
Er ist nicht hier.
Ja, wie ihr hört. Aber er hört sich das an und ärgert sich jetzt wahrscheinlich
sturmfrei.
Gerade. Ja, Papa ist nicht da.
Papa ist nicht da.
Da tanzen die Mäuse auf den Tischen.
Ne? Ja.
Ja, aber wer... Wir sind doch eigentlich gar nicht Stocksteif und Prüde. Darum geht's ja auch. Ich glaube, das checkt doch jeder, oder?
Ja, Nick, wenn wir das sagen müssen, dann wird schon gefährlich.
Ach so.
Ja, das ist ungefähr so wie, ich weiß es nicht, wenn man so sagen muss. Aber wir sind ja noch ganz jung, oder?
Und flippig.
Fragezeichen.
Und fetzig.
Ja. Voll cringe. Wir haben eine ganze Menge erlebt. Wir haben sehr, sehr viele Konzerte gespielt das letzte Wochenende. War nämlich das erste Treppmaus-Wochenende, so eine neue Reihe vom Orchester mit einem Notfallkonzert. Was haben wir noch gemacht?
In der Kumbalandschen Galerie, unserem Heimattreppenhaus, haben wir zwei Kammermusikabende gemacht. Das war richtig, richtig schön mit Brahms Klarinettenquintett, Heiligen Dankgesang und Hildegard von Bingen,
ja.
Aber macht Hildegard von Bingen nicht auch so Tees und Kräuter?
Die macht ganz viel.
Ah ja.
Auch schon vor knapp 1000 Jahren.
Ja, inzwischen macht die nicht mehr so viel.
Nee.
Ah ja. Aber die Musik währet ewig.
Mhm. Oh, und wir haben bei Feinkost Lampe so ein Club unsere Lieblingsmusik rausgesucht und den anderen vorgespielt.
Das war richtig cool. Ja, das war richtig besonders. Also irgendwie da mit, weiß ich nicht, knapp 100 Leuten oder weiß ich nicht, ein bisschen weniger. In so einem Club zu sitzen, wo normalerweise ja so wie Singer-Songwriter innen und auch einfach Clubmusik gespielt wird und da alle eng an eng sitzen zu sehen und dann erzählt jeder von uns so ein bisschen, was seine Lieblingsstücke sind und die werden vorgespielt über die Anlage da im Raum, das war ziemlich gut.
Und das waren alles klassische Stücke, nehme ich an, oder?
Ja,
nicht alles.
Nicht nur.
Aber ich würde sagen, der Großteil. Also, oder?
Ja, so zwei Drittel, würde ich sagen. Okay. Ein Drittel war schon... Also vor allem Pali hat ja auch aufgelegt.
Die Clubbesitzerin.
Genau.
Aber Mo, du hast auch ein bisschen was erlebt, oder? Du warst ja bei diesem Projekt jetzt nicht besetzt.
Yes.
Mussten die Streicher ran. Hattest du mal frei. Zeit für was anderes?
Ich hatte frei und durfte mal woanders auch mal die Schlegel schwingen. War ganz cool. Ist ja immer nett. Jedenfalls, ich habe was erlebt, was eigentlich nicht so witzig war, aber ich dachte, ich erzähle es trotzdem. Genau, Schlagzeugerprobleme. Wenn wir eine Bühne teilen, haben wir sehr viele Instrumente und sehr viele Notenständer, die da so stehen und dann auch noch 5, 6 Leute, die diese Instrumente so wechselnd bedienen und so. Jedenfalls gibt es da so verschiedene Taktiken, wie man da mit seinem Notenstapel durch diese Show kommt. Also die eine Taktik ist, man nimmt alle Noten mit, immer mit sich in so einer Mappe und rennt so von Pult zu Pult. Sieht aber nicht so gut aus und war halt ein Livestream mit Kamera. Also haben wir uns dazu entschieden, alle Noten bleiben auf den jeweiligen Notenständern. Naja, und das war leider auch so ein bisschen die Krux an der Nummer. Da kam dann nämlich Star Wars als Eröffnung. Lief alles super und später kam Star Wars nochmal und als ich dann zum zweiten Mal so zum Glockenspiel rannte und es super schnell Attacke weiterging, waren die Noten weg und es war total stressig. Ich war einfach nur am Wühlen in diesem Notenstapel, Kamera hält voll drauf und habe natürlich die erste Minute von diesem Glockenspiel-Einsatz nicht gespielt, weil war halt Star Wars-Ouvertüre, kommt in drei verschiedenen Tonarten, hat man so ein bisschen im Ohr, was dann doch ein bisschen zu heiß, um das irgendwie einfach mal so abzulassen. Naja, jedenfalls hat sich dann irgendwann ein Kollege erbarmt, der es gesehen hat, hat mir noch so eine Stimme hingeschoben und war so, ja komm, vielleicht ein bisschen blöd im Livestream und ich, ja, also ich habe voll geschwitzt. Turns out, anderer Kollege dachte halt, dass die Nummer durch ist und hat die Noten auf ein anderes Pult gestellt. Oh. Und die waren halt einfach weg und ja, war ein bisschen bitter, habe ich mich kurz geärgert, aber dann dachte ich so, ja, was willst du machen?
Gab's ne? Ärger?
Nee, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich den Kollegen auch so ansprechen sollte und ob man drüber reden sollte.
So ein großes Bier einladen.
Ja,
oder
genau so.
Das
hey Diggi, pass mal auf, meine Noten, also ich habe jetzt gerade nicht gespielt, hast vielleicht mitbekommen, lag daran, dass du die Noten woanders hast. Aber das habe ich dann nicht gemacht und wir haben einfach nie drüber geredet.
Aber glaubst du, er hat gecheckt, dass er der Schuldige war?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Kann gut sein.
Also ich kann mir vorstellen, dass man das, dass man dann da irgendwie auch im Konzert, wo ganz anders eigentlich ist und dann irgendwas da hin und her.
Ich weiß nicht mal, ob der Kollege gecheckt hat, dass ich total verzweifelt in diesem Stapel rumgewühlt habe, weil der die ganze Zeit nämlich gespielt hat.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht hat er nicht mehr gemerkt, dass ich nicht gespielt habe. Aber das ist halt so, ja, steck's nicht drin.
Ist dieser Livestream noch online? Oder?
ich sag jetzt
einmal
nichts mehr.
Einmal den Mo wühlen sehen.
Nee, ich habe das natürlich gern gecheckt. Man sieht die Hörner, die sind vor mir und wenn man es ganz genau weiß, sieht man, dass da irgendjemand so in so einem Pult hinten im Hintergrund so, ne, da gehen so die Hände durch. Aber ich glaube, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht.
Es gibt so, kennt ihr dieses, es gibt so ein tolles Video von einem Pauker, der irgendwie so eine super schwere, sehr, sehr solistische Stelle Musikstück spielt und dann blättert er um seine Noten, aber halt, also er hat keine Zeit zum Blättern und macht es halt besonders schnell und dadurch halt besonders schlecht und die Noten fliegen so ein bisschen runter, dann versucht er nochmal zu blättern und dann fliegen sie halt immer mehr runter und dann muss er eigentlich auch schon spielen und fängt dann an zu pauken und ist sich zu 70% sicher von dem, was er macht, versucht aber gleichzeitig, während er spielt, auch noch die Noten irgendwie wieder zu retten, die dann irgendwann komplett runterfallen.
Es gibt ganz, ganz viele solche Videos, aber das Video ist wirklich richtig, richtig schlimm. Ich leide jedes Mal, wenn ich es sehe, so krass.
Weil es immer schlimmer wird, ne? Also es ist so,
Und es ist auch so eine Stelle, da weißt du ganz genau, der Dirigent da vorne, der ist nur bei dieser Person, bei der Pauke und wundert sich, warum das vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert.
Warum das gerade so gedämpft klingt.
Ja, genau.
Aber es gibt ja auch so Videos von große Trommel oder so, wo die ausholen und dann fliegt der Schläger sonst so hin und haut auch Leute im Orchester um und so.
Wirklich. Also bei uns passiert, dann ist das Fail-Potenzial im Konzert ist einfach richtig hoch. Also mir ist auch zum Beispiel mal schon mal in der Show einfach so ein Becken aus so einem Beckenstativ rausgekracht. Einfach rausgefallen, ne? Die liegen da ja nur auf. Das ist total
schwierig. Das ist auch richtig laut, oder?
Mega laut. Und du bist halt der größte Heinz dann in dem Moment.
Außerdem Dirigenten sieht das ja keiner, was da passiert, sondern alle im Orchester drehen dir den Rücken zu, weil der ganz hinten, ganz oben bist und denken sich halt eigentlich nur, also ich denke mir dann immer nur so, denk mir da nicht so, ach, das wird schon seinen Grund haben, sondern denken wir schon so, wow, was ist denn das für ein Idiot?
Ja, voll. Also es ist so nervig. Dann hast du zum Beispiel noch einen Frack an, wenn es blöd läuft, und so Manschettenknöpfe und musst dann ganz leise Becken spielen. Aber das, was eigentlich stressig ist, ist die Becken halt irgendwie so in Position zu bringen, dass du halt nicht aus Versehen schon in deine Knöpfe so raschelst und rauschst und irgendwie Sounds machst und das Teil dann auch noch abzusetzen danach und so.
Ja. Deshalb machen wir das bei Treppenhaus ein bisschen anders.
Hier gibt's keine Manschettenknöpfe, hier gibt's nur einen schönen flauschigen Wollpulli.
Ich hasse meinen Frack so sehr, habe ich schon so oft im Podcast gesagt.
Aber ich muss sagen, also das mit den Noten, also die Streichers, die hier sitzen, die spielen ja jetzt inzwischen auf iPads. Du hast auch ein iPad, aber natürlich, wenn man an so vielen verschiedenen Notenständern Noten draufstellen muss, dann kann man natürlich nicht sich 6 iPads anschaffen.
Ja, oder halt Pedale benutzen muss, ne?
Das, ja, genau. Und also insofern, aber ich erinnere mich sehr gut an so viele Konzerte, wo ich irgendwie vor allem Quartett, das ist dann oft so, dass man als erste Geige die ganze Zeit spielen muss und dann hast du so 1,5 Takte, wo du wirklich so ganz ruhig eigentlich dahin fassen musst, einmal zu blättern und dann spielst du weiter und wenn du aufgeregt bist und wenn es irgendwie schnell ist und irgendwie es ist so oft passiert, dass dann irgendwie die ganzen Noten irgendwie auf dem Boden gelandet sind und ja,
aber Moritz,
traumatisch.
Ich sag nur, also das ist ja jetzt eigentlich vorbei, sowas passiert ja nicht mehr, aber ich sag nur Bonn, Brahms Quintett.
Dvorak Quintett, meinst du?
Ja,
Dvorak Quintett. Oh ja, oh Gott, ja, das war, Da haben wir in einem Schwimmbad gespielt, das leer, also das nicht mehr als Schwimmbad genutzt wird, sondern als Konzertort. Und es war leider Hochsommer und es gab keine Klimaanlage und es gab nicht schattig machbare Riesenfensterwände, die auf uns drauf schienen. Also wir haben zwei Konzerte an dem Tag gespielt und das erste war wirklich, also das hätte man eigentlich nicht spielen dürfen, weil das so kriminell warm war. Und nicht nur meine Finger, meine Schulterstütze und auch mein ganzes Hirn hat eigentlich aufgegeben, sondern auch mein Pedal hat irgendwann im Verlauf dieses Stückes einfach entschieden, dass es irgendwie so einen Hitzeschlag kriegt und hat bis zur letzten Seite dann vorgeblättert.
Also mit unserem Pedal, da steuern wir jetzt mittlerweile so das Blättern auf dem iPad. Dann machen wir immer eine Seite weiter.
Die sind eigentlich extrem zuverlässig, ne? Aber sowas,
bei dieser Hitze war nichts mehr zuverlässig, gar nichts.
Das war, also ich kann mich erinnern, so ins Publikum zu gucken und wirklich jede zweite Person hatte so ein, aus so einem Programmheft so einen Fächer gebaut und hat sich zugefächert. Also es waren Extrembedingungen. Ja, hat auch das Pedal so empfunden. War toll. Also das ist so für uns so, das kommt so einer Nahtoderfahrung gleich, weil man ist ja so im Fokus der Aufmerksamkeit von so vielen Menschen. Also ist auf jeden Fall ist nicht schön. Ja. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, Mo, dass du da,
das schockt, ne?
Ja, dass du da diesen panischen Moment. Vielleicht kann man das gut vergleichen mit irgendwie so. Ich habe das, nachdem ich mit der Schule schon fertig war, manchmal gehabt, irgendwie so aufzuwachen und zu denken, oh Mist, ich habe verschlafen, ich muss zur Schule. Aber ich war dann so wirklich so 15 Sekunden später erst gemerkt, ah ja, ich bin ja nicht mehr in der Schule, ich studiere jetzt Musik.
Das habe ich immer noch drauf.
Ich muss ja jetzt gar nicht mehr früh aufstehen.
Das ist aber so ein Gefühl von so einem Schockmoment, wenn man irgendwie merkt, okay, jetzt sind die Noten einfach weg. Es gibt keine Noten von dem Stück, was ich jetzt eigentlich spielen müsste. Das ist ganz, ganz schlimm.
Ey, aber diesen Traum, der setzt sich doch einfach nur durch, oh scheiße, ich muss zur Probe und bin zu spät, oder? Mhm.
Also den Albtraum habe ich noch nie gehabt.
Ehrlich? Ich hab das laufend. Ja. Laufend.
Komm mal öfter zu spät in die Probe, ist nicht so schlimm.
Ja, man muss dazu wissen, dass der Mo einfach super zuverlässig und immer pünktlich ist. Also das heißt, diese Angst
wohl,
zählt sich aus.
Die Angst,
genau.
Die Angst, die peitscht mich durch, ja.
Du warst, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass du am Wochenende beim Marathon als Streckenposten gearbeitet hast, Mo. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich arbeite für ein Schlagzeugfestival, das Überschlagfestival. Das findet im August in Hannover statt und ist sehr cool. Und genau, wir haben entlang der Marathonstrecke am Sonntag 7 Schlagzeuger postiert, die den Groove der Stadt gespielt haben. Die haben alle so eine fette Box gehabt und dazu halt getrommelt, wenn die Läufer vorbei gezogen sind. Und es war mega cool, hat total Bock gemacht und war, glaube ich, auch für alle, die da vorbeigelaufen sind, total die coole Motivation. Also viele haben da super, super euphorisch drauf reagiert, so gejubelt oder geklatscht und so. Das ist echt, war eine super Sache. Kleine Promo-Aktion halt so.
Ne? Das motiviert ja auch, glaube ich, voll, so Getrommle.
Ja, das ist, ich meine, es gab noch mehr so Trommel. Ja, aber es gab wirklich noch so ein paar Samba-Gruppen, die sich da aufgestellt haben, die da einfach ihre Show so abgezogen haben und so. Das ist schon, ist glaube ich schon nice, so als Motivation.
Ich bin an so einem Posten vorbeigefahren, auf dem Weg zur Probe.
Cool.
Und ich dachte, das wären halt, ich habe es mir nicht genau angeguckt, ich dachte, es wären halt irgendwelche Punks oder sowas, weil ich wohne in der Nordstadt und da ist auch immer, wenn Marathon ist, ist da auch immer, wie heißt das, Saufen statt Laufen. Kennt ihr das? Das ist halt so eine Gruppe Punks, die treffen sich da und trinken ganz viel Bier und sprechen halt jedem Läufer an und wollen dem Bier in die Hand drücken und sagen so, komm, jetzt komm zu uns, trink ein Bier, du bist doch genug gelaufen, ist doch viel zu anstrengend.
Geil. Komm rüber auf die dunkle Seite.
Nein, auf jeden Fall waren da jetzt keine Punks, sondern eben diese Trommelgruppe und es war mega cool. Also ich bin nur kurz dran vorbeigefahren, aber das war
super cool. Sehr, sehr, wir haben irgendwie ganz gute Connections zum Marathon. Nette Sache. Und ich finde auch Marathon gucken einfach ist irgendwie voll nett. Alle Leute sind gut drauf. So eine ganze Stadt, die irgendwie gut drauf ist. Also außer so ein paar angepisste Autofahrer, die
nicht durchkommen. Ja, außer man muss halt irgendwo hin. Ja. Dann ist es relativ nervig. Das ist
richtig. Aber ich fand es schon auch nett. Also es waren irgendwie so ganz viele Leute mit irgendwelchen Schildern und so und haben irgendwelche Leute angefeuert. Das fand ich irgendwie, also es war gute Atmosphäre, obwohl ich da auch durch musste. Und also ich war eher von der Fraktion so, wie komme ich jetzt zum Probenort?
Ja.
Hast du Läufer gesehen? Weil ich habe diese Marathonstrecke an dem Tag, weiß ich nicht, 4, 5 mal überquert und ich habe nicht einen einzigen Läufer gesehen.
Doch, ganz viele Läuferinnen und Läufer habe ich gesehen, ja klar.
Ich auch. Ja.
Wir müssen ich jetzt war, glaube ich, früher bei der Probe als du, Janik. Vielleicht liegt das daran.
Vielleicht. Wir müssen ja jetzt unbedingt auch mal über ein bisschen genauer über das Treppenhaus-Wochenende sprechen, weil da so viel passiert ist.
Ja, eigentlich kannst du doch am besten über die Sachen sprechen, weil du tatsächlich bei allen Veranstaltungen beteiligt warst, zum Beispiel bei der Community Music.
Ich war als einziger von euch wirklich bei allen Sachen beteiligt. Mhm. Mein Kopf hat am Abend vom Konzert auch gemerkt, weil so beim letzten Konzert, so auf der letzten Seite, habe ich mich irgendwann auch verspielt, also bei dem Brahms, bei diesem Kammermusikkonzert, weil meine Finger wollten was anderes als mein Kopf. Kennt ihr das? Also das ist wirklich das so ein Zeichen von Unkonzentriertheit.
Das sind ja nicht.
Finde ich unverzeihbar.
Ja, aber genau, das ist vielleicht passiert, weil ich bei Community Music war und das war richtig cool. Wir hatten ja vor 4, 5 Folgen mit Matt zu Gast im Podcast, der über Community Music gesprochen hat und erzählt hat, was das überhaupt ist. Und jetzt haben wir den eingeladen zu einem Workshop mit unserem Publikum und es hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben so Songs geschrieben. Also 3 Songs, beziehungsweise einen Song haben wir nur eingestudiert, aber 2 haben wir komplett live geschrieben mit dem Publikum. Es waren so 20 Leute bei diesem Workshop da. Die waren auch aufgerufen, Instrumente mitzubringen, wenn sie welche hatten, aber man konnte auch ohne. Es waren auch Leute, die einfach keine Instrumente da hatten. Und es ging wirklich damit los, dass die so Begriffe gesammelt haben. Also man sollte einfach nur Begriffe, die hatten gar nicht mit so viel zu tun. Und daraus wurde ist dann der Text entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Text war. Der Text war jetzt keine sprachliche Perle.
Wurde der denn gesungen oder?
Ja, ja, ja. Ah, okay. Also, und dann mussten wir auf eine zufällige Art und Weise Harmonien für jede Textzeile finden und haben dann gemeinsam zu dieser Textzeile und der Harmonie dann eine Melodie gefunden. Die haben uns dann gemerkt und am Ende war das dann so 6 Zeiler und es war dann so ein richtiger Song.
Janik, wir haben doch eine E-Mail bekommen von einer, die dabei war, die gesagt hat, sie hat immer noch einen Ohrwurm davon.
Hey, ich habe den schlimmsten Ohrwurm meines Lebens vom letzten. Das war, aber den letzten Song weiß ich noch. Das war irgendwie so, der Text war grandios. Let's spring into spring. Let's sing into spring. Irgendwie sowas. Und zwar hat er gesagt, let's spring into spring, let's sing into sing. Es war der Ding, also immer noch der schlimmste Ohrwurm überhaupt.
Ich habe nur weil wir danach geprobt haben und auch im gleichen Raum habe ich nur so die Leute von dann ziehen sehen. Es war so eine sehr lustige Zusammensetzung aus Menschen und Instrumenten oder auch Nicht-Instrumenten. Also irgendwie.
Es war so wild, ja, es war so wild. Es war alles Mögliche dabei. Es war jemand mit einer Tuba da. Zwei Geigen, Saxophone, ein Mensch mit Fagott.
Ja, das habe ich gesehen.
Fand ich auch wild. 2 Instrumente, von denen ich keine Ahnung habe, was war. Irgendwie so vielleicht so ein 6-seitiger E-Bass streichen oder irgendwas ganz anderes. Keine Ahnung. Und irgendein Blechblasinstrument, was so ein bisschen, vielleicht war es eine, sah ein bisschen aus wie eine Wagner-Tuba, war es aber keine.
Ein Euphonium vielleicht.
Ja.
Ja, aber es ist mega schön, weil wir haben ja immer Lust, unserem Publikum irgendwie so nah wie möglich zu kommen oder auch die Leute irgendwie ein bisschen kennenzulernen. Und so eine Community-Music-Aktion ist irgendwie so, finde ich, also genau dafür so eine Gelegenheit, mal wirklich mit allen was zu machen, die Bock haben. Und also es waren noch ein paar, die kein Instrument gespielt haben, ne?
Ich war heute Kaffee trinken und habe eine getroffen, zufälligerweise, die auch da war und die hatte kein Instrument, habe ganz lange mit ihr drüber geredet, wie das denn war für sie und sie hat dann, also die haben da auch Instrumente bekommen, ja. Aber es ging auch ohne.
Also es ist wirklich so, jeder kann vorbeikommen, der Bock hat und das finde ich irgendwie so cool, dass man dann da auch in so kurzer Zeit ein gemeinsames Endprodukt irgendwie kreiert.
Also ich fand 2 Sachen an diesem Workshop wirklich großartig. Zum einen einmal zu sehen, was so innerhalb unseres Publikums für Talente sind. Also ich wusste nicht, also den Mann mit der Tuba, den habe ich schon ganz oft bei Konzerten gesehen, wusste jetzt aber halt auch nicht, dass der Tuba spielt. Und das andere ist, dass wie gut es funktioniert hat, mit unserem Publikum mal zusammen Musik zu machen. Also nur weil ich irgendwie Musik studiert habe, und mich sehr viel mit Musik beschäftige und irgendwie auch so ein bisschen Bratsche spielen kann, war ich nicht besser da drin als die anderen. Also das war echt ziemlich gut gemacht, dass man so auf einer Ebene war. Es war auch außerhalb meiner Komfortzone, weil wir haben ja die Songs, die wir dann gespielt haben, die waren eher poppig so und sehr, sehr happy. Das ist auch, da kenne ich mich nicht so gut aus auch. Und deswegen war das so cool. Ich hatte nicht das Gefühl so, oh ja, ich ist jetzt langweilig für mich, weil ich irgendwie vielleicht ein besserer Musiker wäre oder so, als die. Das war vollkommen egal.
Und also das war sozusagen eins der an den drei Tagen stattfindenden Konzerte. Aber wir haben ja irgendwie dem Publikum nah sein war auf jeden Fall Programm, weil, also Johann hat schon erzählt, Kumbalansche Galerie, da sitzt man halt auch extrem sozusagen den Leuten auf der Pelle oder andersrum. Und das ist aber auch echt toll, weil das ist das Treppenhaus, in dem das Orchester im Treppenhaus auch gegründet wurde. Also der Name des Ensembles ist quasi da entstanden.
War sehr schön.
Vor 16 oder 17 Jahren. Und es klingt wirklich richtig toll. Und da
sieht toll aus.
Sieht auch toll aus. Jugendstil. Genau, da haben wir dann am Sonntag zwei Konzerte gespielt. Community-Musik war
auch am Sonntag.
Auch am Sonntagvormittag.
Und am Samstag war dieses Konzert in der Feinkostlampe. Haben wir, glaube ich, auch kurz angerissen. Mit der Lieblingsmusik. Ja, auch
total. Und Freitag-Notfallkonzerte.
Und Freitag-Notfall, ja, das ist sozusagen das am wenigsten Außergewöhnliche, weil wir das tatsächlich sehr oft da im Sprengelmuseum machen. Aber
an
auch
sich
schön.
Schon außergewöhnlich.
Aber natürlich immer besonders, jedes Mal, wenn man es macht.
Es gab ja auch ein paar Leute im Publikum, die wirklich das ganze Wochenende mitgenommen haben. Also sie waren Freitag beim Notfallkonzert, Samstagabend in der Lampe bei der Lieblingsmusik, bei Community Music und abends dann nochmal den Brahms in der Kumbalanschen Galerie, finde ich irgendwie auch krass.
Ja, es ist auch alles so unterschiedlich, also ich kann mir das schon auch vorstellen, wenn man irgendwie so ein freies Wochenende hat und, also, ja, ich finde, das ist auch so, kann ich mir gut vorstellen, würde ich auch machen.
Ich muss ja sagen, am tollsten fand ich den Samstagabend, diese Lieblingsmusik.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich glaube, es ist heute, oder für euch dann nicht heute, auf Instagram kann man die Lieblingsstücke von uns, die wir da gespielt haben, nochmal nachlesen. Da gibt es einen Post zu dem Abend, wo man auch so Bilder sieht, wie das da war, weil es war natürlich auch super schön, total vollgestopft, aber richtig gemütlich und schön. Und da gibt es unsere Lieblingsmusiken nochmal zum Nachhören.
Ja, die Aufgabe war ja an uns, dass wir zwei Stücke, also alle MusikerInnen, die dabei waren, also die MusikerInnen vom Brahms Klarinettenquintett, was am nächsten Tag gespielt wurde, sollten sich zwei Stücke aussuchen, konnte alles sein, ne? Wir hatten ja keine Vorgaben, einfach unsere Lieblingsstücke, die wir schon immer mal mit einer Gruppe von 80 Menschen in so einem Raum auf einer geilen Anlage zusammen hören wollen.
Ist ganz schön aufregend, finde ich, wenn man dann da auch so begründet, weil es ist ja total persönlich und dann sagt man, ja, wir hören jetzt das und das, weil ich das so schön finde aus den Gründen, weil das empfinden ja andere wahrscheinlich auch ganz anders und irgendwie, ich habe dann, während man das so gehört hat, habe ich dann so gedacht, oh, was ist, wenn die das alle richtig scheiße finden?
Wenn die dir das jetzt sagen.
Ich war auch richtig nervös, weil man gibt ja so viel von sich preis und will dann, ich habe dann am Ende mit den Leuten gesprochen und wollte dann schon auch wissen, so, wie fandet ihr denn mein Stück? Ja. War das total doof? Weil kann ja sein, dass sie das dann total blöd finden und man selber das eigentlich ganz, ganz toll findet.
Dein Lieblingsstück war am blödsten.
Ja. Aber es ist eine super schwere Aufgabe, das auf zwei Stücke runterzubrechen. Weiß nicht, was wären denn deine zwei?
Oh, vielleicht Music for 18 Musicians von Steve Reich.
Yeah.
Das würde ich, glaube ich, nehmen. Das finde ich so geil. Das ist einfach so eine Inspirations- und Kraftquelle. Dauert aber leider halt auch eine Stunde. Aber ihr habt das Zeug ja vermutlich auch nicht ganz gehört, oder?
Nee.
Okay, ja.
Ich hatte auch so ein Stück drin von Georg Friedrich Haas. Auch, würde sagen, noch ein bisschen modernere Musik. Auch so ungefähr für die, ja, so ein paar Leute noch mehr, aber das geht auch eine Stunde. Die Leute haben sehr gelacht, als ich gesagt habe, das geht jetzt noch eine Stunde und waren, glaube ich, auch zum Teil ein bisschen froh, dass es dann nach 4 Minuten vorbei war.
Ich hab mich ja sehr, sehr lange gefragt, was für ein Stück ich nehme und ich habe geschwankt zwischen beiden und ich will heute, damit wir auch mal wieder ein bisschen Musik hören, wie ich euch meine dritte Wahl einmal vorspielen. Ja, es muss euch nicht gefallen, ist schon okay. Aber weswegen ich das vor allem jetzt hier in dem Podcast sage, ist, weil es so eine krasse Geschichte dahinter gibt, die ich nicht wusste und die ich jetzt erst gelernt habe. Seid ihr mit der Geschichte der Glasharfe vertraut?
Nein.
Ach, ich auch nicht bis dahin. Aber die Glasharfe, also die Glasharfe, wisst ihr, was die Glasharfe ist?
Das ist so ein Dönerspieß, oder? Quasi in waagrecht, nicht? Ja, also, oder?
Ja,
in horizontal, der sich so dreht durchs Wasser und da kann man so die Fingerchen. Und es gibt von Mozart was für Glasharfe, das weiß ich. Ja.
Also das mit dem Dönerspieß trifft es tatsächlich ganz gut, aber der Dönerspieß liegt so auf der Seite.
Der ist flach.
Und dreht sich durch so eine Mechanik. Und das sind so unterschiedlich gestimmte Gläser, die man dann halt mit dem Finger spielt. Und die gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Glasorgeln, ne? Mit so Gläsern. Das kennt man ja, wenn man so ein Glas, ja, irgendwie so ein Kristallglas nass macht und dann mit dem Finger. Auf jeden Fall, also es gibt, genau, du hast gesagt, von Mozart gibt es was. Es gibt zwei sehr berühmte Stücke von Mozart für Glasharfe und der Rest, keine Ahnung. Aber die Glasharfe war mal ein ziemlich populäres Instrument, so im 18. Jahrhundert wurde das erfunden, weil das irgendwie so einen ganz besonderen Klang hat, ein bisschen wie eine Orgel, aber klingt auch ganz anders. Und die Glasharfe hat sich dann dahin entwickelt, dass das so ein Instrument war, was bei so Seancen, also und bei nekromantischen Seancen und so Geisterbeschwörungen wurde dieses Instrument benutzt. Und was halt auch interessant ist, also fast alle berühmten Glasharfenspieler sind verrückt geworden. Und das hat auch dazu beigetragen, dass man, dass dieses Instrument so in Verruf geraten ist, weil halt eben alle, die das gespielt haben, sind verrückt geworden. Und dann hat man halt.
Ich habe eine These. Ja. Die waren schon verrückt, weil die Glasharfe gelernt.
Das ging so weit, dass die Glasharfe sogar quasi verboten wurde. Also deswegen gibt es nicht so viele Stücke für Glasharfe. Und der Grund dahinter, man weiß es nicht genau, aber damals hat man natürlich eher über irgendwelche, übernatürlichen Dinge nachgedacht. Aber der Grund, warum die Leute verrückt geworden sind, ist wahrscheinlich, weil so viel Blei im Glas war. Und man spielt es ja dann mit den Fingern und dann geht halt so viel Blei mit der Zeit in deine Haut über und dann in deinen Körper. Und eine der Theorien besagt, dass die Leute deswegen verrückt geworden sind.
Wow, krass. Das deckt sich mit der Schminke, die auch bleihaltig war, die Leute damals aufgetragen haben. Deswegen ist viel von den Adligen und die das da sich überhaupt leisten konnten, sich so zu schminken, die haben auch auf jeden Fall gelitten.
Und ich will euch einmal dieses Stück von Mozart vorspielen und ich finde es tatsächlich auf der Glasharfe gar nicht am schönsten. Deswegen. Und auch, weil ich keine GEMA-freie Version für Glasharfe gefunden habe, hört es jetzt in tatsächlich mir etwas besser gefallen auf einer Version für Gitarre, die super schön ist. Aber auf YouTube gibt es auch eine Version für Glasharfe. Falls euch die Glasharfe interessiert, da seht ihr auch den Dönerspieß, wie er da auf der Bühne steht. Könnt ihr es euch mal anschauen. Googelt mal Glasharfe Mozart.
Gott sei Dank sind alle Glasharfinistinnen und Glasharfinisten wahrscheinlich so gering in ihrer kommen so wenig vor, dass wir jetzt nicht 1000 wütende
Leserbriefe
kriegen.
Ne?
Richtig. Also bitte schreibt uns wütende Leserbriefe, ihr Glasharfinistinnen.
Werdet ihr manchmal so im Zug oder sowas von Fremden gefragt, was ihr eigentlich beruflich macht? Und dann entwickelt sich manchmal ein angenehmes Gespräch, aber ganz oft auch irgendwie so ein bisschen komisches Gespräch.
Also es gab auf jeden Fall schon viele Momente, wo man innerlich so ein bisschen gesagt hat, ach, herrlich, wie die Leute so über den Beruf der Musikerin, des Musikers nachdenken, ist schon lustig. Und also mir ist es häufiger mal passiert, das ist so in allen möglichen, auch manchmal sogar nach Konzerten natürlich, ne? Also kommt ja oft in die Frage so, ah ja, schön, aber machst du das beruflich?
Nee, noch viel öfter finde ich oder viel besser finde ich, und was machst du eigentlich beruflich?
Das ist richtig übel.
Die Frage stellen mir auch meine Schüler zum Beispiel im Schlagzeugunterricht, so nach dem Unterricht. Moritz, was machst du eigentlich als Beruf? Ich so, ja, was denkst du?
Das ist so geil, weil halt einfach so, ja, also deine Eltern bezahlen mich hier gerade.
Genau. Und du bist nicht der Einzige.
Nee, aber tatsächlich in Zügen hatte ich schon manchmal so Situationen, ah ja, interessant, Geige, und beruflich, also wirklich dann so, und dann, ah ja, aber schwierig, ne? Ich dachte mir dann immer so, nee, eigentlich geht's mir ganz gut. Ah, interessant. Also so, die lassen auch nicht locker, dann ganz oft kommt dann so, aber ist schon schwierig, ne?
Vor allem ja freiberuflich auch, ja, ne? Nicht angestellt in einem Orchester. Also ich glaube, das würde man ja noch verstehen, also dass man
ja, das
da
werd ich immer
eine
gefragt.
Festanstellung hat, ne? Das ist ja irgendwie, Festanstellung ist ja sowas sehr Wertiges in Deutschland. Also zum Beispiel kriegst du ja als Freelancer, glaube ich, nicht mal so schnell einen Hauskredit und so. Also es ist schon, glaube ich, genau, dass die gute alte Festanstellung ist sehr viel wert. Und ich glaube, das geht dann eher mal in die Köpfe noch rein. Ne?
Ja, und dann kommen eben so Fragen, ja, und spielst du dann in einem Orchester? So, das finde ich, wird man richtig oft gefragt.
Das stimmt, das kommt auch. Ja, das ist schon die zweite Stufe. Also Leute, ja, die wissen, dass Musikerinnen und Musiker natürlich auch Festanstellungen haben können überhaupt, dass es sowas gibt wie den Job des Orchestermusikers oder der Orchestermusikerin. Ja, und in das andere Extrem geht es natürlich auch, da wird immer so gefragt, ah ja, bist du berühmt?
Ich noch nie gefragt.
Echt?
Ich habe jetzt vor kurzem saß ich in der Deutschen Bahn und musste, war von Weimar nach Hannover unterwegs, jetzt für dieses Treppenhaus-Wochenende. Und ich habe vorher schöne Konzerte gespielt auf Darmseiten, also so ein bisschen historisch informiert. Und musste dann am nächsten Tag schon wieder in der Probe sitzen und sogar im Konzert ein Konzert spielen mit, also so Stahlseiten, herkömmlichen Seiten, die man heutzutage so spielt. Und dabei haben mich natürlich sehr viele Leute beobachtet.
Wie du die Seiten wechselst?
Ja, ich habe die Geige tatsächlich offen vor mir liegen gehabt und an so einem Tisch die Seiten gewechselt.
Ja, also das ist natürlich auch eine Einladung, angesprochen zu werden. Ja, wie viele Leute kamen vorbei und sagen, so, wann geht die Musik los?
Ja, genau, es gab zwei Leute, die sich so über mehrere Stuhlreihen hinweg unterhalten haben, was natürlich schon mal super sympathisch war, und den ganzen Zug so ein bisschen unterhalten haben. Und dann fiel halt der Blick auf das, was ich da mache. Und dann wurde es auf einmal still, so für 15 Sekunden. Und dann gingen die Fragen nicht so eineinhalb Reihen weiter, sondern eben an mich. Aber es war eigentlich sehr nett. Der war dann sehr interessiert aber dann kam natürlich auch die Frage, ah ja, sitzen wir jetzt hier mit irgendeiner Berühmtheit eigentlich und so. Also ist dann irgendwie, also das gibt auch manchmal die Assoziation, ah ja, dann ist man so ein Star, der gerade irgendwie da spielt und dann wieder da spielt und so. Ja.
Ja, also ich finde es schon einfach krass, wie oft man damit konfrontiert wird, dass wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr geringer Anteil der Bevölkerung wissen, was wir eigentlich machen oder wie das Berufsleben aussieht und dass es das als Beruf gibt und so. Das finde ich schon krass. Wir sind da schon sehr in einer Bubble.
Also als Bratscher stellt sich wenigstens nicht die Frage, ob ich berühmt bin. Ich glaube, deswegen hat mich das noch keiner gefragt, weil ich muss sowieso ja immer erstmal mein Instrument erklären und dann kennt halt auch niemand einen berühmten Bratscher. Also selbst ich kenne eigentlich ja keinen so wirklich.
Understatement.
Bei mir ist die zweite Frage eigentlich nicht immer, spielst du in einem Orchester, sondern hast du eine Band? Weil wenn ich sage, ich bin Schlagzeuger, denken natürlich alle erstmal so, ich bin Drummer.
Coole Socke.
Ja, eine coole Socke. Oh cool, hast du auch so eine richtige Band? So, nee, ich mache das eher so klassisch. Wie, was ist das denn? Ja, also nicht so mit Drumset, sondern mit so Orchesterschlagwerk. Ach so, Pauken und sowas. Pauken kennen die Leute dann. Und ja, ich glaube, damit können sie ein bisschen was anfangen, aber ich...
So Triangelwitze,
ja,
oder?
Ja, also Triangeljokes geht natürlich immer schnell. Pling, pling und so.
Ja.
Können wir ja auch. Machen wir auch oft genug.
Ja. Das stimmt.
Ja, aber es ist interessant. Also das ist tatsächlich in vielen Köpfen dann, also sozusagen die zweite Stufe, die Leute wissen, was eine Musikerin ist, und aber dann, okay, gibt es, was gibt es da überhaupt für Kategorien in den Köpfen? Und eben eine der größten Kategorien ist natürlich, in einem Symphonie- oder Opernorchester fest angestellt zu sein. Das ist dann quasi so, daran können die Leute sich festhalten, und das ist irgendwie so was Ordentliches, das kann man irgendwie einordnen. Und das ist ja auch schwer, das zu schaffen, überhaupt da reinzukommen. Deswegen hat es auch einen gewissen Status für die Leute. Aber wenn man dann die konfrontiert mit, ich bin freiberuflich, wie ist das so für euch? Also was kommen da für Reaktionen?
Also so das eine Ausschlagende ist natürlich, bist du berühmt, aber das andere ist natürlich schon, dass man, finde ich, damit konfrontiert wird. Schon wieder dieses Wort?
Aber diesmal ging es holperfrei.
Also dass die Leute halt gar nicht denken, dass man davon leben kann und dass das wirklich ein Beruf ist, und das ist schon sehr, so, es fühlt sich dann manchmal das sozusagen an wie so ein eigenes Downgrade. Mhm.
Achso, also so, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht diese Art von High Status jetzt gerade vor mir hertragen kann, sondern eben so wie so fahrender Geselle oder irgendwie so Musikant.
Ein musikalischer Söldner.
Ja, und ich glaube auch, dass es vor allem auch in den Köpfen wirklich nicht vorhanden ist, dass man das freiwillig wählen kann. Also, dass man freiwillig nicht in eine Festanstellung geht oder dass man eben genau das ja auch irgendwie sucht oder so.
Aber ist das nicht eher so ein Thema für so innerhalb der Bubble, habe ich so das Gefühl, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich Leuten so erzähle und dann, dass ich freiberuflich bin, dass sie sich eh so wenig drunter vorstellen können und die checken gar nicht, dass es irgendwie jetzt so schwer wäre, in ein Orchester reinzukommen oder sowas. Habe ich jetzt so gar nicht unbedingt erlebt, finde ich. Das Gefühl ist eher, kommt eher von Leuten, die ein bisschen tiefer drin sind oder selber eine Stelle haben. Das war eben mit am allerschlimmsten.
Ja, also, nee, ich muss sagen, ich habe das schon, also klar, also so irgendwie so Berliner Philharmoniker oder sowas, dass das wahrscheinlich schon so mit einem hohen Status verbunden ist, da drin zu spielen, ist für schon sehr viele Leute, glaube ich, irgendwie so ein Ding. Und so gerade so gutbürgerliche Gesellschaftsschichten, die haben dann schon so einen Kontakt, dass die dann irgendwie wissen, okay, spielt im Gewandhausorchester oder so. Dann können die sich was drunter vorstellen und dann ist das für die irgendwie so ein Ding, wo man sagt, cool. Und wenn man dann halt erzählt, ich bin freischaffend, dann kommt erstmal oft so ein bisschen so ein Stirnrunzeln. Aber es ist die Frage, wie jeder damit umgeht. Also korrigiert ihr die Leute oder lasst ihr die einfach dann so, ist mir eigentlich egal, was die denken?
Ist mir eigentlich egal, was sie denken. Also ich meine, wenn sie mich fragen, ob ich davon leben kann, dann sage ich ja. Und der Rest, ich weiß nicht, ist ein bisschen verloren. Aber ich bin zum Beispiel auch bei meinen eigenen Eltern sehr viel am Versuchen zu erklären, was ich eigentlich mache. Also ich habe das Gefühl, selbst die Leute, die es eigentlich wissen müssten, weil sie einen auf diese Reise mitgeschickt haben vor vielen, vielen Jahren, selbst die schnallen nicht so wirklich, was ich mache und wie das aussieht und dass man davon auch tatsächlich ein gutes Leben haben kann und es einfach ein Business ist und
ja, das ist, glaube ich, eben so der Punkt, oder? Dass, also ich habe das auch mit meiner Mutter, dass so ein bisschen die Angst eventuell da ist, dass es halt nicht ausreichen könnte oder so. Man kriegt halt nicht monatlich sein festes Gehalt, was halt diese Sicherheit bringt. Und das kenne ich schon auch, dass dann, also so aus dem jetzt wirklich inneren Familienkreis vielleicht dann so Sorgen deshalb kommen oder so, dass nachgefragt wird. Das habe ich schon.
Also ich krieg schon auch noch die
Frage. Bist du auch genug?
Nee, ich krieg schon auch zum Beispiel noch die Frage von meinem Papa, obwohl der das schon seit Jahren weiß. Eigentlich kriege ich immer noch die Frage so, und wo spielt ihr mit dem Treppenhausorchester? Und da verdienst du auch Geld, oder? So, das erkläre ich dem immer noch. Und das ist wirklich schon lange.
Das ist lustig, weil tatsächlich muss ich auch bei mir, meine Mutter ist auch, die inzwischen sozusagen die macht sich jetzt keine Sorgen mehr, dass ich auf der Straße lande oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie mit vollendeter Beruhigung auf meinen Werdegang schaut, sondern tatsächlich, also würde sie, glaube ich, deutlich ruhiger schlafen, wenn ich, keine Ahnung, eine Festanstellung im Orchester hätte. Gleichzeitig ist immer lustig, weil ich mit ihr da auch immer gerne argumentiere natürlich. Ich sage dann, ja, aber Also ist das alles, was für dich zählt? Also sozusagen diese Sicherheit, die damit einhergeht, weil es gibt so viele Beispiele von Leuten, die genau diese Sicherheit haben, aber eben auf so einer ganz anderen Ebenen da so ein bisschen verwahrlosen oder unglücklich werden oder das Gefühl haben, so festzustecken. Und das, das ist interessant, dass das in der Gesellschaft scheinbar also so verankert ist, dass es eine Festanstellung ist, sozusagen das einzig Wahre, und alle anderen Werte, so wie Selbstbestimmung oder tatsächlich, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die man auch wirklich mag und die künstlerisch auch Dinge tun kann, die man selber entscheidet und dann ein bisschen selektieren kann, das mache ich und das mache ich nicht. Das sind so alles so Dinge, die ich an meinem Job so unglaublich liebe und wertschätze, und da gibt es, glaube ich, nicht so ein großes Bewusstsein für, selbst bei Leuten, die offensichtlich ja uns schon ganz gut kennen, so wie unsere Eltern. Das ist eine interessante Dynamik, die man so vorfindet.
Aber ich glaube, bei Eltern ist ja sowieso das Thema, dass die, irgendwo ist man dann trotzdem noch das Kind, und also bei mir ist ja auch so, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, deswegen ist das mit dem Selbstständigsein nicht so das Thema. Dass meine Eltern waren selber beide selbstständig, deswegen ist das irgendwie egal.
Ist meine Mutter auch. Nichts zu sagen.
Meine auch.
Okay, gut, ich habe nichts gesagt.
Aber vielleicht ist es gerade deshalb so. Das kann ja auch sein.
Ne? Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Nee, aber dass die halt einfach, ja, meine Mutter versteht halt wirklich nur so zu so 60%, glaube ich, so wirklich, was ich mache. Mama, falls du diesen Podcast hörst,
hör weg.
Hör mal kurz weg, bitte. nein, aber so, meine gesamte Verwandtschaft denkt halt, okay, ich verdiene mein Geld mit Bratsche spielen und stehe dann auf der Bühne und bin im Orchester und was weiß ich und mach nur das. Und dieses Ganze drumherum, was dann ja auch noch Teil meines Berufs ist und bei euch ja auch, wo dass wir künstlerisch mitdenken und irgendwie eher so oftmals in eine Rolle von einem Regisseur oder einem Intendanten oder sowas sind, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, ihr zu vermitteln und der ganzen Verwandtschaft, und es ist auch vollkommen okay, ich versuche es auch nicht mehr, ist mir eigentlich egal.
Ich glaube so, dass sozusagen so zu viele verschiedene Bilder dann gar nicht möglich sind, sondern man muss es dann irgendwie reduzieren auf eins, und das ist der Mensch auf der Bühne. Ja, aber wie du schon sagst, sind ja unfassbar viele Aufgaben nebenbei, die noch so anstehen, ne? Auf allen möglichen Ebenen, nicht nur künstlerisch, viel Orga, viel Akquise, aber dann auch unterrichten oder auch mal irgendwie sehr viel Mails und sehr viel unsichtbare Arbeit. Das macht es abwechslungsreich, finde ich. Aber es ist natürlich auch was schnell verschwindet hinter diesen paar Momenten, bei denen man dann am Schluss auf der Bühne steht. Das sind ja, geht schnell vorbei.
Ja, und jemandem, der nicht im Musikbusiness ist, das zu vermitteln, vergiss es. Sehr schon schwer. Also wie gesagt, wir tun uns ja schon schwer daran. Eigentlich, also ich tue mich immer schwer damit, mein Beruf überhaupt zu erklären, was das ist und wie das ist, freischaffend zu sein und wie ihr schon sagtet, dem irgendwie eine Wertigkeit zu geben. Also wenn mich jetzt so ein Fremder im Zug anspricht, dann muss ich dem schon auch sagen, und ich habe auch schon mal eine Elfie gespielt und sowas. Und dann fällt der Groschen und dann ist dann so, okay, gut, da kann man sich was drunter vorstellen, das ist was Tolles, was Großes und so. Erst da bekommt es so ein bisschen so diesen Wert. Und man hat nicht das Gefühl, so, okay, gut, du arbeitest eigentlich noch irgendwas anderes nebenbei. So, übrigens, ich hab ja mal zum Spaß in einer Kneipe gearbeitet, in einer Craft-Beer-Bar, weil ich so ein Craft-Beer-Nerd bin. Das habe ich eigentlich nie gemacht wegen dem Geld. Und einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, war, weil es mir irgendwie auch, weil ich dachte so, dem Klischee willst du eigentlich gar nicht entsprechen.
Dass du sozusagen, wie sagen die Amis, also sozusagen Brot verdienst
wegen der Kunst. Ja, genau. Also es hatte auch noch andere Gründe, aber das war so einer, der mir irgendwie auch auf die Nerven gegangen ist. Also ist auch irgendwie auch schwierig, dann Kollegen zu erklären, zu treffen, weil auch wenn da jetzt irgendwie Musiker vom Staatstheater sind oder vom NDR und sowas, wenn du denen, also das erfüllt halt sofort instant dieses Klischee. Und ich habe da eine Schicht pro Monat gemacht oder zwei oder sowas, da ist überhaupt kein Geld bei rumgekommen. Aber irgendwie hat es so... Das hat sich komisch angefühlt, muss ich sagen.
Ja, interessant, wie über so dumme Fragen im Zug so ein ganzer sozusagen Bereich sich für uns aufrollt an okay, was ist eigentlich, wie werden wir eigentlich wahrgenommen, wie wollen wir vielleicht auch wahrgenommen werden, so als freischaffende Musiker und Musikerinnen? Und was bringt es, was sind eigentlich unsere Aufgabenfelder und wie werden wir so von außen wahrgenommen? Das ist interessant.
Ja, das beschäftigt uns scheinbar alle, ne? Also ich meine, hat jetzt keiner gesagt, dass das irgendwie easy wäre oder irgendwie nicht versteht oder nicht den tieferen Grund hier so ein bisschen nachspüren kann. So, ja.
Ja, weil das halt auch so eine Frage ist, die kommt eigentlich so im Smalltalk an zweiter oder dritter Stelle nach, wie geht's dir und wo wohnst du oder so, was machst du? Und wenn das halt schwierig ist, die zu beantworten oder wenn man merkt, dass, also es ist ja vor allem auch so, dass es sich dann immer wiederholt. Also es ist ja nicht so, dass man das halt einmal irgendwie erklären muss und dann merkt, okay, es wird nicht so richtig verstanden, sondern wir kennen halt diese Situation, das ist für uns auf eine Art irgendwo so ein bisschen Alltag und ja auch schon auf eine Art ermüdend, oder? Also, dass man immer so das Gefühl hat, man muss sich irgendwie auf eine Art erklären und so richtig gecheckt wird es trotzdem nicht und so.
Ja, und natürlich ist es auch so gesellschaftlich, man definiert die anderen Menschen schon, wie du sagst, sehr viel über die Arbeit, also über das, was man beruflich macht. Und es ist ganz vorne dabei bei den ersten Fragen, die gestellt werden. Und die Leute, man merkt ja dann auch immer so den Denkprozess der anderen, wie sie einen, während man mit ihnen spricht, wenn man sie zum ersten Mal kennenlernt, so ein bisschen einordnen, ne? Das ist ja ganz faszinierend, was da so. Und deswegen will man natürlich auch, ich glaube, da sind wir alle eitel genug, will man natürlich ein möglichst positives Bild von sich selber nach außen tragen. Es ist also interessant, was da psychologisch alles drinsteckt und genau. Also.
Ja, oder noch nicht mal jetzt unbedingt positiv, sondern irgendwie mit dem übereinstimmt, wie man sich vielleicht selber sieht. Und das ist halt so schwierig, ja, weil das kriegt man halt nicht wirklich hin. Weil, ja.
Stimmt, weil dann sofort fahrende Gesellen bei dir assoziiert wird. Ah ja.
Ja, wäre eigentlich schön, ne? Eigentlich ist unser Beruf gar nicht so abenteuerlich, wie sich das so viele Leute vorstellen.
Ich weiß von einem Trompeter, das ist aber ehrlicherweise nur aus zweiter Hand, der eigentlich wahnsinnig erfolgreich in ganz tollen Ensembles spielt und so, aber der eben keine Festanstellung im Orchester hat und der sich immer auf irgendwelchen Partys und so den Leuten quasi vor den Kopf stellt und sagt, ja, ich bin arbeitslos, arbeitsloser Trompeter. Und dann sind die Leute erstmal so richtig, ah, okay. Und dann, also sozusagen, der sagt das auch mit so einer, hat das immer mit so einem Selbstbewusstsein gesagt, dass, als wäre das so selbstverständlich, dass man das über sich selber sagt. Ja, also, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren.
Also, wenn mich jemand fragt, ob ich davon leben kann, mache ich den unfassbar witzigen Joke, dass ich schon seit 10 Jahren tot bin. Ah. Und das verwirrt die Leute. Und das auch, also ich finde die
dann
Frage.
Dann rennst du weg auch. Ne? Ja, dann, okay,
genau. Nein, weil das ist so die einzige Frage, die ich tatsächlich doof finde, muss ich sagen. So, wenn ich ja frage, kannst du davon leben? So, irgendwie so im, wie du schon sagtest, so im dritten Satz, den man miteinander wechselt. An sich finde ich es ja voll nachvollziehbar, dass viele Menschen ja gar nicht wissen, wie so das Leben als Musiker funktioniert, wie viele Konzerte es überhaupt gibt. Ne? Wenn du nicht regelmäßig in so ein klassisches Konzert gehst, dann weißt du das ja gar nicht unbedingt, dass da eigentlich ganz viele Auftrittsmöglichkeiten gibt und da auch einige Leute hingehen und dass das überhaupt auf dem Plan ist. Aber ja, die Frage, kannst du davon leben, so direkt instant gestellt zu bekommen, das ist der einzige Moment, weil ich mir denke, so, boah, ey, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, da jetzt ernsthaft dran zu arbeiten, dir da jetzt irgendwie zu zeigen, wie die Musikerwelt ist.
Die Frage würden wir ja irgendwie auch niemandem stellen, oder? Also jedenfalls, ich würde sie, glaube ich, niemandem stellen.
Doch.
Selbst wie, echt, ja? Also ja, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, ich bin Künstler, ich mal Bilder oder ich arbeite, weiß ich nicht,
würde ich auch nicht fragen,
ja, kannst du davon leben?
Aber bei so bildenden Künstlern oder KünstlerInnen ist es ja auch noch viel komplexer, weil da ist halt schwierig rauszufinden, macht das jetzt jemand hauptberuflich oder als Hobby oder nebenbei oder sowas, weil so viele Leute ja irgendwie auch nebenbei ein Atelier haben und dann so irgendwie so halbprofessionell drin sind. Und dann, wenn ich jetzt einem bildenden Künstler gegenüber bin, finde ich es total schwierig, weil ich das dann schon auch wissen möchte, ob der jetzt das nebenbei macht oder hauptberuflich.
Aber das ist ja dann tatsächlich nichts anderes, als wenn Leute fragen, also auch nach dem Konzert, machst du das hauptberuflich, oder?
Ja, also ja, ich stelle die Frage also, nicht, aber sagen wir mal, wenn ich einem bildenden Künstler gegenüber bin, tue ich mich total schwer damit, dieses Thema anzusprechen.
Ich hatte noch nie das Bedürfnis, einen bildenden Künstler, eine bildende Künstlerin das zu fragen.
Aber es ist ja mit Musik das Gleiche. Es gibt super viele Hobbymusiker oder so, auch wirklich engagierte Leute. Also wenn ich mal in meinem Proberaum, da wo ich jetzt gerade übe, ne, das immer abends allein, das sind alles Leute, die haben da ihre Bandprobe und ihre Auftritte und alles neben irgendwie einem Hauptjob, den sie machen, sonst würden sie nicht immer abends oder an Wochenenden proben. Und die spielen auch irgendwo so, ne?
Das ist klar. Die absolute Normalität ist, wir sind halt so privilegiert in der klassischen Musik, dass es sehr viele Menschen gibt, die davon tatsächlich leben können, selbst in dem freischaffenden Bereich. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel in die Popmusik guckt oder auch in die Jazz, in den Jazz, da sieht es nochmal anders aus. Also da ist natürlich, also gerade bei der Popmusik nach oben hin, kannst du natürlich dann unfassbar viel Geld auch verdienen. Aber sozusagen die allermeisten haben nicht die privilegierte Position, die wir in der klassischen Musik haben. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen, was die Förderung angeht. Und auch was sozusagen die Unterstützung, die einem durch den Staat zuteil wird, ganz oft.
Und auch Gagen, würde ich auch sagen, oder?
Das hängt ja zusammen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Stimmt, ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber
es gibt auch bei freiberuflich oder bei klassischen MusikerInnen gibt es ja auch noch Gefälle, oder?
Es gibt ein großes Gefälle, ja. Aber das ist, würde ich sagen, verhältnismäßig klein zu dem Gefälle, das in der Popmusik existiert. Ja.
Ja, oder in der bildenden Kunst ist ja auch krass. Da ist ja wirklich ein paar Leute, die unfassbar viel Geld mit ihrer Kunst verdienen und ganz viele, bei denen, für die es total schwierig ist. Und deswegen finde ich die Frage an sich auch, ja schon gesagt, gar nicht schlimm und total legitim. Es ist nur irgendwie eine Frage, es ist einfach nur, wie man es stellt und wann.
Ich glaube, wir reagieren da so ein bisschen allergisch drauf, weil um Musik zu machen, muss man halt die ganze Zeit dafür arbeiten. Also man kann nicht einfach so dann 3 Wochen irgendwas anderes machen und dann wieder ein paar Konzerte spielen und dann wieder 3 Wochen komplett was anderes, sondern um überhaupt dieses Level und Niveau zu erreichen, muss man die ganze Zeit an sich selber arbeiten, wie eine Spitzensportlerin. Und das ist halt ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht ein ganz klein bisschen anders in der bildenden Kunst. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt niemanden
richtig möchte gerade keiner kommentieren.
Das kann man mir mal so auch als offene Frage so stehen lassen.
Also wenn das kompletter Quatsch ist, bitte schreibt uns.
Enlighten us.
Aber vielleicht ist ja interessant, auch für unsere Hörerinnen mal sich die Frage zu stellen, okay, was ist denn überhaupt Teil unseres Jobs, wenn wir schon so allergisch drauf reagieren, wenn irgendwelche Leute uns da vielleicht falsch definieren oder sowas. Können wir mal zusammenfassen vielleicht ein bisschen, was das alles so beinhaltet und was jeder von uns hier so ein bisschen als freischaffender Musikerin macht.
Zum Beispiel, Instrumente kaufen und verkaufen, Instrumente instand halten und reparieren, einen großen Proberaum unterhalten und Miete dafür bezahlen. Und zudem würde ich mal sagen, das ist jetzt natürlich schlagzeugerspezifisch, vielleicht ein bisschen speziell.
Kleines bisschen spezifisch
so, aber ansonsten vielleicht sehr viele Mails schreiben.
Mit wem denn so?
Also sowohl Anfragen beantworten, als auch sehr viel mit Versicherungen, KSK, Finanzamt zu tun zu haben. Dann natürlich auch teilweise selber Anfragen zu stellen oder zum Beispiel für unser liebes Ensemble zu arbeiten, Probenpläne zu schreiben, Podcasts aufzunehmen.
Du schreibst auch ganz viel mit
Veranstalterinnen und Veranstaltern. Ich lese Verträge gegen, ich mache Finanzpläne momentan noch und all diese Geschichten. Und dann arbeite ich für ein anderes Schlagzeugfestival. Dann gucke ich, dass ich jeden Tag noch meine Stunde übe oder 2 Stunden übe. Dafür habe ich dann noch nichts, da stehe ich dann noch nicht auf irgendeiner Bühne, ne?
Und hast auch noch nicht jetzt so ein Projekt vorbereitet oder so, ne? Also das kommt ja immer vor, so ein Projekt, das ist vielleicht auch allen gar nicht so klar, dass man halt wirklich auch sich die ganzen Sachen angucken muss, erarbeiten muss, üben für sich schon alleine, bevor es überhaupt in die erste Probe geht. Dann gibt es eine super intensive Probenzeit für ein Projekt, wo wir.
Und wie viele Konzerte im Jahr spielst du ungefähr, wenn du das so abschätzen müsstest? Weil das ist ja dann auch interessant. Jetzt gerade klingt es so, als würdest du nicht so viele Konzerte spielen. Aber du, ich weiß, dass du ganz viele Konzerte spielst, deswegen frage ich dich das jetzt nochmal.
Boah, ich weiß nicht. Ich würde sagen, im Schnitt habe ich jede zweite Woche ein Konzertprojekt mit halt Konzerten. So würde ich jetzt mal sagen.
Habt ihr euch das mal ausgerechnet? Nee, wie viele Konzerte? Das müsste man mal machen, das wäre gar nicht so kompliziert.
Ich würde schätzen, dass es irgendwas zwischen 50 und 100 ist, bei uns allen.
Würde ich auch sagen.
Aber wie geht, also das wäre interessant, weil das ist ja schon ein sehr großer Unterschied, ob 50 oder 100. Wir haben es mal für das Orchester im Treppenhaus ausgerechnet und das waren
über 100.
Das waren über 100 Konzerte im Jahr. Da kommt natürlich auch unser Sea Sounds Festival mit dazu, wo wirklich sehr viele.
So 50 davon sind dann auf Norderney, aber es sind mehr. Also wir sind bei bestimmt 110, 120 Konzerte.
Das ist ja fast jeder dritte Tag, oder?
Das wäre 120 ist ziemlich. Ja.
Aber das ist halt auch, das sind halt so, wenn man jetzt, also an dem Wochenende waren ja. Weiß nicht, wie viele Konzerte, fünf Konzerte so.
Ja, und ja, genau.
So an dem Sonntag haben wir zweimal gespielt. So, das zähle ich natürlich schon auch als zwei Konzerte, auch wenn es irgendwie vielleicht auch nur eins ist.
Nee, das ist ein, klar. Ja, also es war ein komplett anderes Publikum. Also natürlich sind das zwei Konzerte, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch klar, dass wir jetzt nicht jeden dritten Tag ein Konzert spielen, sondern dass die dann halt mal geballt sind und dann ist wieder längere Pause oder so. Aber so, ich finde, dann kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Ja. Genau, aber also, und vielleicht noch einfacher im Monat, also dass man irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt, also eigentlich nie weniger als 6 Konzerte oder so im Monat spielt, oder? Das ist
schwankt so ein bisschen, aber total.
Mindestens, ja.
Ja, und diese ganze Sache mit der Selbstpflege, ne? Also dass man sich halt fit halten muss, dass man jetzt nicht, also klar kann man mal im Urlaub 3 Wochen Urlaub machen und dann nicht üben, aber danach sollte man jetzt nicht am nächsten Tag direkt ein Projekt spielen, weil.
Gott, habe ich schon mal gemacht, war ganz schlimm.
Ja. Ja, kann ich
mal nie wieder vor. Ja. Einmal gemacht und nie wieder.
Ja
das geht halt auch einfach nicht. Das ist auch einfach nicht gesund, weil ich glaube, so körperlich ist da schon was abgebaut, aber also man spielt halt einfach schlechter, ne? Also das muss man so sagen, die Skills gehen dann schon irgendwie weg. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber.
Ich finde es auch für den Kopf super krass. Also wenn man im Urlaub ist und einmal mental so ganz raus ist, aber das ist wahrscheinlich bei jedem anderen Job auch so.
Ich führe mal weiter aus, was du angefangen hast, Mo. Also was hier in der Runde natürlich auch dazu gehört, ist diese organisatorische, aber auch künstlerische Arbeit, die wir beim Orchester im Treppenhaus machen. Also wir haben sozusagen feststehende Organisationstreffen, aber die auch künstlerische Inhalte die ganze Zeit behandeln und die da ist genau in dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Organisation sich abspielen. Also zum Beispiel, was für Stücke spielen wir jetzt eigentlich da? Das ist noch auf der künstlerischen Seite, aber wie ist die Aufstellung? Genau, machen wir das einmal, zweimal am Tag? Also so ganz, es sind ja 1000 Fragen, gerade wenn die Projekte ein bisschen aufwendiger werden und ein bisschen ausgefallener, dann gibt es einfach 1000 so, wie soll ich sagen, so im Graubereich sich befindende Fragen, die irgendwie künstlerisch sind, aber eben auch mit irgendwelchen Abläufen zu tun haben zum Beispiel. Oder die mit wie lange sollte der Text sein, wie lange sollte die Musik sein, die dazwischen ist, wer spielt das jetzt eigentlich genau? Solche Fragen. Genau. Oder ich bin die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten im Kontakt und schreibe E-Mails oder Nachrichten. Hast du da Zeit zu spielen? Ah, okay, du kannst jetzt doch nicht hier, okay, finden wir da irgendeine Lösung. Das sind so Dinge zum Beispiel, mit denen ich mich ganz viel beschäftige. Seine Homepage pflegen. Ich bin dabei, eine Homepage zu machen und bin immer noch nicht geschafft, die blöden Texte richtig gut zu schreiben. Das schiebe ich gerade so ein bisschen
genau
vor mir
dasselbe her. Auch schon seit über einem Jahr vor mir her. Ja. Das ist ganz, eine ganz schlimme Aufgabe. Ja, da sind wir wieder beim Selbstmanagement. Ne? Das muss man auch können. Aber so wie bei jedem Selbstständigen.
Ja, und Johanna, du unterrichtest, bist Dozentin in Weimar und sozusagen du hast dann mit deinen Schülerinnen und Schülern Kontakt.
Ja, genau. Also ich unterrichte in Weimar an der Hochschule und am Musikgymnasium dort. Und ja, also das sind 8 Stunden die Woche, das ist schon eine Menge. Also ich bin einen Tag komplett dort. Und da fallen natürlich dann auch solche Sachen an, wie Planung von Vorspielen, welche Stücke sollen die jetzt spielen. Dann sind da irgendwelche Prüfungen und die man abnehmen muss und so weiter. Also das nimmt auch nochmal echt Zeit in Anspruch dann.
Also steckt doch einiges dahinter. Ich hoffe, zumindest jetzt die Leute, die jetzt diesen Podcast gehört haben, müssen uns die Frage nicht mehr stellen, was wir eigentlich beruflich machen.
Ja, und aber natürlich, also weil jetzt so dieser nicht musikalische Bereich jetzt bei uns sehr groß gemacht wurde, die allermeiste Zeit ist dann doch, also zumindest bei mir ist doch am Instrument, also wie viel Tage sind Probentage im Jahr und Konzerttage, das ist, ich würde sagen, bei mir mindestens 200 Tage im Jahr sind entweder Konzert- oder Probentage, locker. Ich muss auch sagen, das ist sind vielleicht wär ein Thema für einen anderen Podcast, also so mentale Gesundheit und sozusagen überarbeiten und so, das ist, wenn man freischaffend ist und sich das selber aussuchen kann, was man machen will oder was man machen muss, dann läuft man immer Gefahr, gerade wenn man das Gefühl hat, ah, das ist ein tolles, eine tolle Sache, das ist ein tolles Projekt, das ist ein tolles musikalisches, das ist eine Sache, die, das wollte ich schon immer mal spielen. Dann sagt man mal eher ja als nein und dann auf einmal ist der ganze Terminkalender voll mit ganz vielen schönen Dingen, aber die natürlich auch ein bisschen Kraft kosten. Und also für mich ist so, habe ich gemerkt in den letzten Jahren ganz klar, ich will immer mehr und mehr auch Freiräume für mich schaffen, wo ich einfach nicht den ganzen Tag irgendwas plane oder denke oder musiziere, sondern einfach frei habe. Ganz schwierig.
Das ist das Allerschwerste. Wollen wir noch ein bisschen Musik hören?
Immer.
Wir haben so viel über das Brahms-Klarinetten-Quintett gehört, dass ich jetzt irgendwie Lust hätte, das euch jetzt mal ein bisschen näher vorzustellen. Wir haben ich habe eine Aufnahme rausgefunden, über die wir sehr viel im Probenprozess gesprochen haben. Nämlich eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1937 vom Busch-Quartett und an der Klarinette Reginald Kell.
Ja, also das Schöne an dieser Aufnahme ist, es ist eine ganz alte Aufnahme. Dieser Klarinettist ist meines Wissens sozusagen ein Schüler von dem Klarinettisten, für den Brahms dieses Stück geschrieben hat. Und ich habe letzten Podcast schon ein bisschen über dieses Wagner-Projekt erzählt. Diese historische Aufführungspraxis auch für romantische Musik, die ist total interessant, weil die Leute so anders gespielt haben. Und das hört man auch in dieser Aufnahme ganz toll. Das ist wahnsinnig frei, was den Rhythmus, was so sogenannte Tempo-Flexibilität angeht. Und auch, kann man mal drauf achten, so die Portamenti, also das ist sozusagen, wie man von dem einen Ton zum anderen kommt. Das ist ziemlich üblich, dass das in den letzten, weiß nicht, 50 Jahren ziemlich clean war, also sozusagen, das war so ein bisschen verpönt, vor allem für bestimmtes Repertoire. Und das haben die aber zu der Zeit, als die Musik geschrieben wurde, ganz, ganz viel gemacht, ganz extrem gemacht.
Ja, für uns ist so eine Aufnahme einfach wahnsinnig interessant, weil wir uns ja die ganze Zeit die Frage stellen, so wie hat das denn damals geklungen zu Brahms Zeiten oder noch weiter zurück. Es gibt ja viele Leute, die sich mit noch älterer Musik beschäftigen, so, und man einfach nicht weiß, wie Bach seine Stücke gespielt hätte, oder Mozart. Und in dem Fall haben wir so ein bisschen das Glück, dass wir so eigentlich ja, ein bisschen näher dran sind. Also die Aufnahme ist von 1937, Brahms ist Anfang 1857 oder sowas gestorben.
Gestorben, du meinst.
Ja, 1897 gestorben, kommt das hin?
Weiß ich, 1897, du hast ja. 57.
Habe ich 57 gesagt? Nee, hab's doch vorhin rausgesucht. 1897 ist Brahms gestorben und genau, die sind einfach viel, viel näher dran. Und die Aufnahme, da war das Busch-Quartett, die waren, glaube ich, schon relativ alt alle. Das heißt, die haben jetzt Brahms zwar nicht kennengelernt, aber die haben Leute kennengelernt, die Brahms kennengelernt haben. Deswegen ist das so die größte Annäherung, die man machen kann an so ein Stück, wie es damals vielleicht geklungen hat. Und wir sind mal gespannt, wie es euch gefällt. Es ist natürlich keine Aufnahme in dem Sinne, wie man es kennt. Es klingt natürlich nicht super clean und da ist ein Rauschen drin und nicht die modernste, neueste Aufnahmetechnik, aber trotzdem sehr, sehr schön, finde ich, und vielleicht auch sehr aufschlussreich. Ja. Und ein tolles Stück, oder? Muss man auch sagen.
Ach, ja, das war herrlich, das jetzt am Wochenende mehrmals spielen zu dürfen. Ja, ganz toll.
Also viel Spaß beim Brahms und schaltet wieder ein, hört uns mal wieder zu Stocksteif und Prüde und jetzt Musik ab.
willst du nicht nochmal deinen dummen Witz bringen?
Welchen denn?
Mit den Schlägen.
Nein.
Welche Schlägel schwingen?
Okay. Oh, ich erzähle jetzt deinen Witz nach.
Okay.
Der geht folgendermaßen. Wir müssen noch das Easter Egg machen. Aber Ostern ist ja schon vorbei.
Ja.
Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber ich fand das so schlecht, dass ich nochmal jetzt hier zu deinen Ehren.
Ich auch richtig schön, weil also das war jetzt sogar noch unlustiger als gerade von Mo.
Dann ist es uns oft so, wenn man die Witze einfach nochmal erzählt, dass sie umso lustiger sind. Ja, die sind dann noch viel lustiger.
Ich dachte, wir wollen ein lustiges Easter Egg machen.
Ich habe manchen Leuten an Ostern Buenos Aires gewünscht.
Damit hast du dich nicht rehabilitiert. Tschüss.
Das war's.